Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Und herzlich willkommen zur 35. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist endlich auch wieder der Uli. Servus.
Servus, diesmal bin ich's wirklich.
Nicht der Matze. Inkognito.
The real und Uli.
Der facettenreiche Philipp ist auch wieder da.
Hallo ihr zwei.
Guten Abend, mein Lieber.
Hallo.
Servus.
Uli, ein Grund deiner Abreise, deiner Abwesenheit beim letzten Mal war, dass du dich noch auskurieren musstest vor deiner Abreise nach Island, wo du wieder die heißesten neuen Indie-Acts beim Iceland Airwaves Festival gescoutet hast. Was droht uns da in Zukunft?
Was droht uns da? Also witzigerweise, die zwei Bands, die bei mir ganz oben in der Liste standen, die habe ich gar nicht gesehen. Das war zum einen English Teacher, die sind leider irgendwie kommentarlos aus dem Line-Up verschwunden plötzlich, so zwei Tage vorher. Gab es auch keine Mitteilung dazu, aber ja, hat wohl irgendwas nicht funktioniert, auf jeden Fall haben die leider nicht gespielt. Schade, weil ich die Platte nämlich sehr, sehr gut finde. Und
Darf ich kurz einwerfen, die hat jetzt zum Jahresende bei mir auch noch, nachdem ich sie aufs erste Hören noch nicht ganz gerafft hatte, mächtig eingeschlagen.
Ja, ich hatte sie mir extra vor Island ein paar Mal noch angehört und habe mich dann richtig drauf gefreut und leider sind sie nicht aufgetaucht. Vielleicht waren sie auch krank, keine Ahnung. Und Bar Italia hätte ich mir noch gern angeschaut und die habe ich dann auch verpasst, weil ich am Schluss wieder krank war. Den letzten Island-Tag habe ich dann im Bett verbracht. Aber dazwischen waren auch durchaus noch ein paar ganz gute Sachen. Also Geheimtipp, Personal Trainer aus Amsterdam, sehr grandiose Liveband mit 7 Leuten, glaube ich, und Schlagzeuger, Perkussionist, Saxophon, Philipp. Also eine ganz große Party, sehr gut gewesen. was habe ich noch gesehen? Die Vaccines habe ich gesehen, die dann Heimspiel hatten, weil der Bassist ist ein Isländer oder stammt aus Island. Ah. Erstaunlich gut, also es war wirklich eine Hit-Revue, super Stimmung. Ich finde auch die neue Platte im Gegensatz zum Max sehr gut. Und das war aber ein richtig, richtig gutes Konzert. Eigentlich so fast mein Highlight heuer. Ja, was hatte ich noch? Viel heimische Acts, skandinavische Acts. Die Lambrini Girls habe ich noch gesehen. Aus England, auch so ein bisschen aus Brighton. Bisschen der neue heiße Scheiß. Bringen jetzt auch demnächst ihre zweite Platte raus, im Januar, glaube ich. Gute Live-Show, bisschen sehr belehrend politisch dann. Auch mit der Richtung, wo ich mich dann so ganz identifizieren konnte. Aber musikalisch und von der Live-Show her sehr gut. Ja, also war insgesamt, gab es einiges zu entdecken.
Ich habe mir jetzt notiert, English Teacher und Personal Trainer.
Ja.
Das heitere Berufe raten.
Ja, genau. Kann ich beides empfehlen. Also gut, live kann ich jetzt nichts dazu sagen zu English Teacher, aber Personal Trainer wirklich. Ist halt das Pech, dass die aus den Niederlanden kommen und dann wahrscheinlich doch nie so richtig berühmt werden. Ich sag mal, wenn die Band aus England käme oder Irland oder so, wäre sie groß.
Jetzt könnten wir raten, wie die nächste Halbband dann heißt, aber die Carpenters gab's ja schon. Was haben wir da noch an ehrlichen Berufen?
Mike and the Mechanics.
Oh ja, eine meiner ersten CDs, selbst gekauften.
Das habe ich schon einen Ohrwurm gerade, von einer Kuschelrock-CD. Philipp, du warst gestern noch gerne auf Konzert.
Ja, und mir dröhnen noch die Ohren von der letzten Nacht. Ein großartiges Konzert von Emil and the Sniffers in der Tonhalle in München. Die Songs vom neuen Album kommen live perfekt an, kann ich bestätigen. Selten habe ich ein Publikum so schnell, so euphorisiert erlebt, was natürlich vor allem an Amy Taylor lag, dieser Walküre des Punkrock, die übrigens trotz ihrer Zierlichkeit eine Präsenz hat, die einen wegbläst. Wir sind alle beseelt nach Hause getorkelt.
Fein, fein. Jetzt habe ich es fast vergessen, Uli, du warst auch noch bei den Nerven.
Ich war auch noch bei den Nerven, also da war ich dann zwar immer noch nicht fit, aber gibt ja Möglichkeiten. Ja, die waren hier in Nürnberg, ausverkauftes Konzert, konnte ich mir dann doch nicht entgehen lassen, obwohl ich sie, glaube ich, jetzt das 6. oder 7. Mai gesehen habe. Aber es ist immer wieder eine Naturgewalt, diese Band live. Also ich finde wirklich eine der, wenn nicht sogar die beste deutsche Liveband momentan. Das ist die neue Platte, die sie über alle Zweifler haben, ist jetzt bei mir auch noch ein bisschen gewachsen, seit sie rausgekommen ist. Haben am Anfang wirklich fast nur Songs von der neuen Platte gespielt, dann später die alten Sachen und wahnsinnig energetisches Konzert, gute Stimmung und grandiose Liveband, sehr intensiv. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Sehr, sehr cool. Ja, ich habe leider kein Konzert gesehen, Januar ist wieder, weil ich aus dem Podcasten gar nicht rauskam, abgesehen davon, dass jetzt so die heiße Phase im Schuljahr gerade läuft. Ich habe die erste Folge Love is Noise Plus gemacht, wo ihr in Zukunft alles noch hören könnt, was in der Hauptfolge unter den Tisch fällt.
Eine ganz wunderbare erste Folge übrigens.
Ja. Danke, danke. Als kleines Zuckerl, das ihr abonnieren könnt. Also es ist nicht gedacht als Paid Content, sondern es ist gedacht, dass ihr, wenn ihr wollt, uns gerne für die Mühe, die wir uns beim Schreiben dieser Folgen hier, ist ja ein großer Teil geschrieben, mit einem Euro im Monat belohnen wollt, dass ihr dann einfach noch ein kleines Dankeschön von uns bekommt. Das ist der Hintergedanke. Müsst ihr aber nicht machen, ihr kriegt diese Folge auch weiterhin. Ihr werdet sie immer kostenlos bekommen, ohne Werbung. Genau, und für nächsten Monat habe ich auch schon einiges geplant für den November.
Und es lohnt sich schon allein deshalb, dass wir beide nicht dauernd dazwischen quatschen.
Genau.
Endlich unwidersprochen und ununterbrochen.
Aber was ich noch sagen wollte, wir sollten auch noch lobend erwähnen, dass du jetzt Nichtraucher bist. Willkommen im Club, Max.
Wie nennt man das jetzt? Habe ich ein paar hundert Accountability-Partners plötzlich, weil jetzt, wenn ich schwach werden sollte und wieder anfangen, dürfen wir es aber nicht erwähnen. Das wäre zu peinlich.
Du schaffst das.
Ja, mal sehen. Also wenn ich plötzlich grundlos euch wütend anschreie oder so, dann wisst ihr Bescheid.
Das ist wieder alles Normales.
Aber eine Verständnisfrage noch, wenn du dann Love is Noise Plus bist, sind wir dann Love is Noise Minus? Oder?
Love is Noise Plus ist minus euch sozusagen, ja. So kann man es zusammenfassen. Ich habe demnächst noch einen Podcast-Auftritt. Ich habe noch gar kein Datum ausgemacht, fällt mir ein, aber ich sollte Anfang Dezember, glaube ich schon, mit dem Raul demnächst mal wieder aufnehmen. Für was mit Rock und Vinyl, da bin ich schon sehr gespannt, aber ich glaube, ich verrate noch nicht, worum es diesmal geht. Traue ich mich nicht.
Um die Rehabilitation von Grace wahrscheinlich.
Nee, es wird nicht, ich kann schon so viel sagen, es wird nicht um ein einzelnes Album gehen, sondern um ein ganzes Genre. Aber mehr dazu in der nächsten Folge, wenn ich euch dann hoffentlich schon auf die fertige Was mit Rock und Vinyl-Folge verlinken kann. Okay, worauf ich in den Shownotes dieser Folge außerdem verlinke, ist die Playlist mit allen Songs, die wir heute erwähnen. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse namens loveisnoisepodcast@gmail.com, wo ihr uns gerne schreiben könnt mit all euren Lob, eurer Kritik, hoffentlich konstruktiv, aber gerne auch wütende Beschimpfungen,
aber auch
Anregungen,
Liebe.
Wünsche, vor allem Liebe. Alles, was ihr uns mitteilen wollt, bitte dahin und abonniert uns doch bitte auch in dieser Podcast-App, in der ihr uns gerade hört und erzählt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. So könnt ihr uns helfen, wenn ihr uns nicht zusätzlich auch noch bewerten wollt in der Podcast-App eures Vertrauens. Jetzt ab in die November-Folge.
Indie-News.
Um Uli die Wiedereingliederung nach 2 Monaten so leicht wie möglich zu gestalten, fangen wir mit einem Fußball-Beef an. Dass es zumindest keinen lieben Gott gibt, wissen wir spätestens seit dem Morgen des 6. Novembers. Dennoch hat sich der FC St. Pauli, Deutschlands punkrockigster Verein, allerhand Kritik für eine Merchandise-Kollaboration mit Bad Religion eingefangen. Die Schals und Shirts ziert nicht nur die brennende Figur des Suffer-Coverbilds, sondern neben dem Spruch »Victory through Domination« auch das traditionelle Crossbuster-Logo mit dem durchgestrichenen Kreuz. Für den Ex-Spieler des Vereins und U17-Weltmeister Eric da Silva Moreira, der wahrscheinlich noch nicht allzu viele Berührungspunkte mit Punkrock und Bad Religion im Speziellen hatte, ist das nicht nur kontrovers, sondern direkt gegen seinen Glauben gerichtet. Auch andere unterstellten dem ansonsten gegen Diskriminierung eintretenden Club im Netz daher Doppelmoral. Präsident Oke Glücklich, Göttlich, ach, der ist doch noch göttlich, ja. Das ist ja Wahnsinn. Gar nicht aufgefallen beim Schreiben. Verteidigte demgegenüber das verfassungsmäßige Recht auf Kritik an Religion als Teil der Religionsfreiheit. Der Bandname richtet sich gegen alle Religionen und Autoritäten. Das ist der Kern der Punkbewegung. Das Kreuz würde dabei stellvertretend verwendet für alle Religionen. Die Band heißt ja Bad Religion, nicht Bad Christianity. Ja, soweit so klar. Und das Merch ist offenbar auch schon ausverkauft.
Sehr schön.
Schade, nicht mehr rechtzeitig zugeschlagen.
Und St. Pauli ist ja per se schon der frömmste Club der Welt. Also da kann man ihnen ja nichts vorwerfen. Ich hatte das Shirt übrigens auch damals. Und das, obwohl ich gut katholisch bin, Ministrant war, habe diese Gratwanderung ganz gut hingekriegt.
Ich weiß ja nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich hatte ein Shirt damals zum Album The New America. Und woraufhin mich die Schulpsychologin im Gang angesprochen hat, ob wir mal reden müssten.
Aber hinter eine Knarre hält, gell?
Da war hinten drauf eine Knarre und dann eben diese Crossbuster-Logos auf den Ärmeln und vorne Bad Religion drauf. Und genau, da habe ich mich leicht verdächtig gemacht. Ich glaube, das war auch so die Zeit von kurz nach Columbine und so. Die hat wahrscheinlich, er hat ebenso wenig Bad Religion-Vorkenntnis gehabt wie der Herr der Silva Morera und mich für einen Amokläufer gehalten.
Wer sich im Jahr 2024 über das Bad Religion-Cover-Logo aufregt, wir sind schon auch in etwas ahnungslosen Zeiten.
Ich finde das halt gerade bei Sportlern auf dem Platz, wenn die dann beten, der Herr Morera hat ja dazu zu seinem kritischen Post ja noch ein Bild von sich, wie er gerade auf dem Platz kniet und betet, gepostet. Mhm. Und ich finde es immer extra befremdlich, ja. Weil wenn ich da dann auf dem Platz bete, was denke ich dann da? Im Südsudan macht der liebe Gott offenbar gerade nichts, also hat er vielleicht Zeit, mich im Abstiegskampf zu unterstützen. Oder was ich finde es arrogant gerade zwischen. Aber gut.
Scheinheiligkeit halt.
Weiter zu einem kleinen Mini-Beef noch. Courtney Love scheint langsam aber sicher der Vollendung ihres ersten Solo-Albums seit 2010 näher zu kommen, berichtete sie doch kürzlich in einem Interview mit dem Standard, dass unter anderem ein Michael Stipe-Duett darauf zu hören sein wird und Echo and the Bunnymen-Gitarrist Will Sargent bei mehreren Songs mitgeschrieben hat. Doch wurde Courtney auch geghostet. Nicht vom Gespenst ihres Ehemanns, sondern von PJ Harvey, die nicht auf ihre Anfrage zur Zusammenarbeit reagierte. Was Courtney wohl so erboste, dass sie Harvey in einer zweiten Nachricht wissen ließ, dass das fucking rude sei. Harveys Management beschwichtigte wohl daraufhin, doch einen direkten Kontakt hat es bis heute nicht gegeben. Haben wir Mitleid mit Courtney oder...
Ja, die ist doch so, als so sensibel und feinfühlig bekannt, Courtney, da muss man doch ein bisschen anders umgehen mit ihr und sie nicht ihren Gefühlen zu verletzen. Und ich glaube, dass das PJ Harvey halt alles relativ egal sein dürfte, was Courtney Love über sie denkt. Wenn man sich so die letzten Plattenverkäufe anschaut, glaube ich, kann sie da gut drüber stehen.
Ich denke, das wird sich noch alles in Wohlgefallen auflösen.
Ja, so als Retourkutsche meinte Love dann auch, dass Harvey ja seit 100 Jahren kein Rockalbum mehr gemacht habe. Das ist doch, naja.
Courtney doch auch nicht.
In welcher ahnungslosen Zeiten wir doch leben.
Ja, sind wir bei Großmäulern schon angelangt. His Big Mouth ist Liam Gallagher mal wieder durchgegangen und hat uns offenbar dazu gebracht, in seinem Namen Fake News zu verbreiten, als wir kürzlich über ein neues Oasis-Album berichteten. Let's just calm the fuck down, reagierte er auf vermeintliche Album-Updates eines Fan-Accounts. Es gibt kein Oasis-Album, das in der Mache ist. Ich habe verdammt nochmal einen Witz gemacht und der Grund ist, dass jeder heutzutage einfach ein bisschen zu, wie übersetze ich es jetzt live, einen Stock im Arsch hat und es tut mir leid, wenn ich irgendjemanden damit verärgere, aber ich fand's lustig.
Wenn ich irgendwelche religiösen Gefühle verletzt habe.
Aber das hätte ich gerne jetzt mal rückübersetzt. Was heißt den Stock im Arsch auf Englisch? Das würde mich jetzt interessieren.
Ich hab's uptight, hatte ich.
Okay. Sehr harmlos.
Schon harmlos, aber trotzdem, für viele Leute wird es eine herbe Enttäuschung sein.
Wahrscheinlich ist es besser so.
Wahrscheinlich ist das mit der Reunion auch alles nur ein großer Gag gewesen.
Ja.
Sorry an alle, die sich für, weiß nicht, wie viele 100 Euro Karten gekauft haben. War nur Spaß.
Das Schlimmste ist ja, es könnte ja trotzdem diese Oasis-Alben geben. Man kann ihm ja kein Wort einfach glauben und könnte morgen wieder das Gegenteil behaupten und das wäre wieder wie vorher. Jetzt warten wir mal, ob sie es überhaupt auf die Bühne schaffen.
Keine Folge ohne die Gallaghers.
Ja, ebenfalls wenig wird aus Jack Whites Urheberrechtsverletzungsklage gegen Donald Trump wegen dessen Verwendung ihres Songs Seven Nation Army. Denn die Anwälte von Jack und Mac haben das Gericht mit der Bitte angerufen, die Klage fallen zu lassen. Was soll das, fragt man sich. Am Tag nach der Wahl hatte White sich doch noch in einem Tweet ausgekotzt, dass die Amerikaner jetzt den Faschismus bekämen, den sie verdienten. Tatsächlich ist es aber so, dass der amtierende Präsident weder zivil noch strafrechtlich verfolgt werden darf, um ihn nicht von seinen Amtsgeschäften abzulenken. Insofern gab es da nur noch wenig zu gewinnen.
Ja, schade.
Und naja, heute wurde ja auch bekannt, dass der Sonderermittler Jack Smith die Einstellung seiner Strafverfahren gegen Trump aus dem gleichen Grund erwirkt hat. Wie die Anwälte der Stripes bat er die Gerichte dabei allerdings darum, dies without prejudice zu tun, was wiederum ermöglichen würde, die Klagen nach Ende von Trumps zweiter Amtszeit, falls sie denn irgendwann endet, wieder neu zu erheben.
Ich wollte gerade eben sagen, falls sie denn endet.
Also hoffen wir einfach, dass, um Martin Luther King zu zitieren, der Arc of History sich doch irgendwann noch gen Justice biegt ein wenig.
Amen.
Ja, zu Schönerem. Die Grammy-Nominierungen sind zwar erratisch und willkürlich wie immer, treffen dieses Jahr aber auch oft ins Schwarze. Gehen wir es kurz durch. Best Rock Performance, die Beatles-Leichenflatterei Now and Then, Black Keys, Beautiful People, Green Day, The American Dream is Killing Me, Idols, Gift Horse, Pearl Jam, Dark Matters, St. Vincent, Broken Man. Also es mindestens drei gute Songs dabei.
Vier, ja, super.
Gewinner, spontan?
Idols. St. Vincent.
Ja, zwischen den, na, werf ich jetzt die Black Keys ins Rennen? Kann mich nicht entscheiden. Aber ich geb's den Idols, weil beim Best Rock Song treten drei davon nochmal an und da können ja dann die Black Keys gewinnen oder St. Vincent. Green Day sind hier auch wieder vertreten, aber mit einem anderen Song, nämlich Dilemma, der offenbar nicht so gut performt ist, aber dafür der bessere Song.
Das ist ein Schwachsinn.
Außerdem gibt's bei Best Rock Song 5 Nominierungen und bei der Best Rock Performance waren es noch 6. Weshalb jetzt die Beatles auch rausgeflogen sind. Ja, vor allem diesen KI-Song als Rock-Performance zu nominieren, aber nicht als Song. Es ist wirklich so hanebüchend alles. Best Rock Album, da sind jetzt die Black Crowes mit dabei, habe ich auch nicht mitbekommen. Fontaines DC, an denen geht dies ja nichts vorbei. Green Day, Idols, Pearl Jam, das Rolling Stones Album vom letzten Jahr.
Das hatten sie vergessen und, letztes Jahr, das mussten sie halt jetzt noch nachliefern.
Weil es hier dann plötzlich 7 Nominierungen sind, Philipp, du wirst konform gehen, das Jack White-Album.
Weil es so überraschend kam.
Ebenfalls dabei.
Ja, weil die wissen, dass der Philipp da das anschaut.
Ja, ich bin das Zöglein an der Waage.
Ja.
Na, wer weiß, wann wir mitstimmen dürfen. Das sind ja Kritiker mit im Pool. Sind wir bei der Best Alternative Music Performance? Hier wieder nur 5. Cage the Elephant, Neon Pearl. Ich glaube, die haben auch nur die Single, kein Album gehabt. Wenn ich mich recht erinnere. Ich kann mich auch völlig...
Doch, glaube, die hatten ein Album, glaube ich.
Hatten ein Album? Ja. Ja, da sieht man, wie gut es war, dass ich mich nicht mehr an seine
Existenz
erinnere.
Der Song ist ja auch eher unspektakulär. Also fragt man sich schon mal, wie die auf so einen Song dann kommen. Also dass man jetzt Idols und Fontaines DC irgendwie und Pearl Jam, ja okay. Aber wie man auch gerade auf dieses Lied kommt...
Ich weiß auch gar nicht, wie Cage the Elephant in die Sphären vorstoßen konnten, in denen die in den USA sind. Also das ist ja eine Riesenband. Naja. Nick Cave ist dabei, Song of the Lake. Hast du den im Ohr, Uli?
Er hat auch beim Konzert gespielt, das weiß ich, aber ja, doch. Also ich finde, es gibt bessere Songs auf der Platte, aber ist schon okay. Würde trotzdem Fontaines DC nehmen. Ja.
Würde ich jetzt spontan auch sagen, wobei ich Bye Bye von Kim Gordon auch cool finde. Und
ist auch toll.
Der Alternative-Song von St. Vincent, der kein Rock-Song ist, sondern Alternative ist dann Flea. Anders als Broken Man.
Aber irgendwie ist Eddie Clark überall dabei, oder?
Ja, ich glaube, die haben einfach alles aufgezählt, was sie kennen aus dem Bereich. wen kann man jetzt statt Quincy Jones auch dieses Jahr nominieren? Sind völlig aufgeschmissen, die Grammys. Best Alternative Music Album. Brittany Howard, die Sängerin von Alabama Shakes mit ihrem Soloalbum, das auch letztes Jahr rauskam, glaube ich fast. Claro mit Charm, ja, hat dann letztlich noch ganz gute Kritiken bekommen. Kim Gordon, The Collective, sehr cooler Pick für die Grammys. Nicht nur beim Song, auch beim Album. Und Nick Cave wird's doch wohl machen mit Wild God. Und wieder St. Vincent mit All Born Screaming. Die hat es ja nicht bei den Rockalben geschafft. Ja, auch blinde Hühner finden ein paar Körner.
Kannst nicht meckern.
Können wir damit leben.
Neue Musik gibt's auch. Die schottischen Postrocker Mogwai werden ihr neues Album The Bad Fire am 24. Januar veröffentlichen und ließen bereits die beiden Songs God Gets You Back und Lion Rumpus hören. Wobei mir erstere, jetzt klinge ich wie Philipp, etwas zu elektronisch geraten ist. Also ich mag Mogwai entweder ruhig oder bombastisch am liebsten. Und Lion Rumpus schlug immerhin in die bombastische Kerbe etwas, auch wenn mich diese Talkbox auf Dauer etwas genervt hat. Aber beide Songs solide. Wisst ihr, was ich meine? Die haben da dieses Generator Foo Fighters Ding ausgepackt in Lion Rumpus, diese Talkbox.
Ja, gut, Gesang oder so war ja immer bei Mogwai ja eher so als Soundelement. Also ist wirklich eine der wenigen Bands, die mich mit großteils instrumentaler Musik zu packen versteht. Also ich fand auch Lion Rumpus schön. Also so ein hymnisches Instrumental, irgendwie zwischen so fast schon esoterischem Wohlklang und Störgeräuschen. Aber hat mir gut gefallen. Und auch der zweite Song, so ein bisschen Ambient-mäßig, wie man es kennt, auch so verfremdeter Gesang. Irgendwo so zwischen Shoegaze, Ambient, Postrock, also das Album habe ich mir mal notiert wieder.
Für mich war Mogwai immer so eine typische Viva 2 Band, da immer nachts die Videos liefen. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, der Albumtitel Hardcore Will Never Die But You Will ist einer der coolsten Albumtitel, die ich jemals gehört habe.
Auch eine Wahnsinns-Live-Band, auch schon mehrfach live gesehen, allerdings brutal laut, also ohne Ohrstöpsel nicht zu empfehlen. Ja, musikalischen Seelenbalsam in schweren Zeiten bekam ich jüngst in Form einer neuen Sam Fender Single namens People Watching, die auf dem gleichnamigen Album am 21. Februar erscheinen wird. Kein Übersong wie 17 Going Under, aber dennoch Liebe auf den ersten Klick für mich. Und Philipp als Killers und Springsteen-Hasser brauche ich gar nicht fragen. Aber Uli, hast du dich von dem hübschen jungen Mann auch wieder ins britische Heartland entführen
lassen? Ja, natürlich. Also klingt wie so eine Mischung aus War on Drugs, Gaslight Anthem und Killers, habe ich mir auch notiert. Ist schon sehr eingängig und ja, auch so ein bisschen reißbrettenmäßig, war ja wirklich alles Handclaps und Streicher und Saxophon. Aber ich mag's. Also spätestens mit dem Saxophon hat man mich ja eh. Und schöner Song.
Ich möchte hier nochmal betonen, dass ich explizit kein Springsteen-Hasser bin.
Deine Live-Review hätte man so missverstehen
können. Die war halt mittelmäßig.
Ja? Na, jetzt reite ich nicht noch weiter rein, bitte. Ja. Ebenfalls am 21. Februar wird Blindness erscheinen, das neue Album von The Murder Capital, der irischen Post-Punk-Band, die ja gemeinsam mit Fontaine's DC die Welt erobern könnte. Denn Words Lost Meaning, die erste Single, ist ihr bisher straightester Song überhaupt und trotzdem cool und düster und hat mir richtig gut gefallen. Freue mich aufs Album.
Ich habe mir auch notiert, Iggy Pop-hafte Düster-Vibes, sehr, sehr packend.
Ja, für mich auch beste Song seit langem. Also ist ein Hit, hat aber, wie du sagst, also diesen typisch schrägen, bisschen düsteren Murder Capital Touch, finde ich überragend. Und der andere Song ist halt so ein schöner, kleiner, lärmiger Schlag in die Fresse, passt auch. Ich bin mal gespannt, ich habe es ja als Vorband gesehen bei Nick Cave in München, da waren sie ja Opener. Und es war so ein bisschen, lag aber auch halt daran, dass es irgendwie keinen Menschen oder fast keinen Menschen in der Halle interessiert hat und sie, glaube ich, dann doch auf ziemliches Desinteresse gestoßen sind, was über die ersten 5 Reihen rausging und entsprechend, glaube ich, genervt waren sie auch. Also es war auch ein bisschen angepisst gewirkt. Aber ich bin auf neue Album gespannt. Ich fand ja schon Chichi's Recovery sehr gut und wenn das die Qualität von diesem Words Lost Meaning, dann bin ich da sehr zuversichtlich.
Ja, angepisster wirkten auch wieder die Vocals, die so ein bisschen rauer waren, mehr als wie auf dem Debüt, als auf Gigi's Recovery. Da waren sie ziemlich fast so Brandon Flowers-haft clean, ein bisschen. Naja, aber wir werden berichten. Nachdem sie es schon im Februar angekündigt hatte, gab Lana Del Rey nun ein paar Updates zu ihrem kommenden Americana-Album, das nun nicht mehr Lasso, sondern The Right One Will Stay heißen wird. Wahrscheinlich eine Referenz an ihren neuen Ehemann, Jeremy Dufresne, einen Alligatorenbootführer aus den Sümpfen Louisianas. Das ist kein Marketing-Trick hier, das ist er wirklich, den Lana heimlich im Oktober geheiratet hatte. Und das Album wird wohl wirklich country-lastiger ausfallen, da neben Haus- und Hofproduzent Jack Antonoff auch der in Nashville einschlägig bekannte Luke Baird mit am Start ist. Sind wir gespannt.
Ja, wenn Lana, Lana die Americana macht, freue ich mich mehr drauf als der ist Tunnel Under the, wie hieß es? Hat mir nicht so gefallen. Ocean Boulevard.
Under Ocean Boulevard?
Ja, das, als nicht so das Überalbum.
Und vor allem der letzte Song, den sie veröffentlicht hat, war irgendeine Kollaboration mit so einem Rapper, Quavo oder keine Ahnung, wie man den Menschen ausspricht, mit ganz viel Autotune und es war furchtbar. Also ich hoffe mal, sie findet wieder zurück zu ihren Leisten.
Naja, das letzte Album wurde ja von der Kritik allgemein sehr positiv aufgenommen, aber wobei ich es zu lang und zu zerfahren fand, aber...
Das hatte einige starke Songs, aber ja, sonst war es eher, naja.
Jetzt besteht ja die Chance, dass das ein bisschen mehr aus einem Guss werden könnte, dieses neue Album.
Wollen dann hoffen wir mal, dass ihre neue Beziehung recht lang hält, sonst gibt es wieder Krokodilstränen.
Was ja auch nicht schaden kann in künstlerischer Hinsicht. Ja, über das neue Kendrick Lamar Album müssen wir, glaube ich, nicht reden, auch wenn ich es ziemlich cool fand. Ich habe tatsächlich eine gewisse Zeit, obwohl ich diese Sendung hätte vorbereiten sollen, am Wochenende damit verbracht. Aber dann in meinem neuen Hip-Hop-Podcast werdet ihr mehr dazu hören. Jetzt gibt's erstmal Album-Reviews, nicht von Kendrick Lamar.
Indie-Album-Reviews.
Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Es gab diesen Monat ja eigentlich nur ein Album, über das alle geredet haben. Und jetzt darf Uli alles nochmal sagen, was schon gesagt wurde.
Du nimmst mir schon wieder alles vorweg. Wir müssen uns besser absprechen. Nein, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Wir haben ja so ein Doc, wo wir immer reinschreiben, wer was macht. Und der Max ist ja der Lehrer, der verteilt ja immer ein bisschen die Aufgaben. Und bin dann ehrlich gesagt so ein bisschen erschrocken, als du mir das neue Q-Album zur Besprechung anvertraut hast, weil ich das gesehen habe. Weil mein erster Gedanke war tatsächlich, der Podcast erscheint Ende November. Und bis dahin ist vermutlich von jedem alles gesagt und geschrieben worden, was es zu diesem Werk zu sagen und zu schreiben gibt. Jeder Song bis ins Detail durchanalysiert, jeder Vergleich zu früheren Großdaten gezogen und jeder Text interpretiert. Also interessiert es da draußen tatsächlich noch irgendjemanden, was ich oder wir dazu zu sagen haben? Ich fürchte eher
mich
nicht.
Mich interessiert es.
Ich fürchte eher nicht und versuche deshalb, mich dieser Platte etwas anders anzunähern. Nämlich mit der Frage, ob es überhaupt möglich ist, Veröffentlichungen dieser Dimension noch unbefangen zu begegnen. Der deutsche Rolling Stone hat es gewagt, eine eher kritische, aber durchaus sachkundige und argumentativ auch schlüssige Rezension zu veröffentlichen und sich sofort einen Shitstorm eingefangen, weil nicht wenige Menschen, denen The Cure etwas bedeutet oder die jetzt gar mit ihrer Musik aufgewachsen sind, den guten Robert Smith reflexhaft bis aufs Blut verteidigten, als wäre er der etwas senile, aber liebenswerte Opa, der auf der Familienfeier von den Enkeln verspottet wird. Übrigens ein Phänomen, das man auch bei vielen artverwandten Bands wie Depeche Mode, New Order oder vor allem auch im Metal-Bereich erlebt. Kill Your Idols? Nein, danke. Und je länger sich so eine Band im Geschäft hält, desto mehr scheint diese alte Verbundenheit zu wachsen und der wohlige Nostalgiefaktor zu steigen. Wem Boys Don't Cry und In Between Days durch die Pubertät geholfen haben, wer sich zu Close to Me und Pictures of You die Haare schwarz gefärbt hat und zu Just Like Heaven und Friday I'm in Love in der Indie-Disco getanzt hat, der mag sich diese romantisch verklärte Sozialisation nicht gerne madig machen lassen. In Deutschland stehen The Cure mit diesem Album erstmals auf Platz 1 der Charts. In England hatten sie es letztmals 1992 mit Wish geschafft und sogar die USA beweisen, dass dort offenbar doch noch nicht alles verloren ist. Ja, alles nur Hype-Opfer oder Jäger der verlorenen Jugend. Jetzt kommen wir dann doch noch dazu, was ich dazu meine. Ich selbst würde The Cure schon als sehr wichtige Band in meinem Leben bezeichnen, ohne jetzt aber ein klassischer Fanboy zu sein. Gerade in den letzten Jahren war mein Verhältnis zu dieser Band zugegebenermaßen auch ein bisschen gespalten. Disintegration ist auch aus persönlichen Gründen eine meiner Platten für die Insel. Andere, dazu später aber noch mehr, liegen mir ebenfalls sehr am Herzen. Mit Wild Mood Swings haben sie mich dann erstmals irritiert, mit dem selbstbetitelten New Metal Anbiederungsdesaster von 2004 verschreckt und mit 412 Dream waren sie mir, und das ist vielleicht sogar das Schlimmste, zuletzt ziemlich egal geworden. Und dann erscheint aus dem Nichts die erste Vorab-Single Alone und jagt mir spätestens beim Einsetzen der auf seltsame Weise so vertrauten, markanten und vom Alter unberührten Stimme von Opa Rob Schauer über den Rücken. Ja, zum Schluss also doch noch meine persönliche Meinung zu Songs of a Lost World. Kein neues Disintegration, aber stilistisch mit seinen flächigen, ausufernden Synthi-Teppichen und den repetitiven Rhythmen nahe dran. Ein majestätisches, ja monolithisches Spätwerk voller Tiefgang, Emotion, Melancholie und Grandezza. Und wenn mit dem epischen Endsong tatsächlich das finale Cure-Kapitel geschrieben sein sollte, dann wäre es auf jeden Fall mehr als ein würdiges Vermächtnis. Und jetzt interessiert mich, was ihr sagt.
Ich bin sauer auf dieses Album. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es ziemlich großartig hätte sein können. Doch zwei latente Makel halten es darin zurück. Philipp, ich gebe dir ja nur ungern recht, zumal nicht rückblickend, aber als du dich in der vorletzten Folge über das lange Intro von Alone aufgeregt hast, da wusste ich nicht, was du meinst. Aber nun, nachdem fast jeder Song auf diesem Album mindestens ein Drittel seiner Spielzeit benötigt, um einfach mal anzufangen, finde ich es auch nicht mehr stimmungsvoll, sondern eine ziemlich ermüdende und völlig unnötige Masche. Auf Disintegration machen das vielleicht drei Songs, hier so gut wie jeder, und das raubt dem Album damit leider auf Dauer die Spannung etwas. Kritikpunkt 2, Robert Smith war zwar noch nie ein großer Poet, aber was er hier den inspirationsgebenden Schicksalsschlägen zum Trotz, er hat ja einige Familienmitglieder, seinen Bruder unter anderem verloren in letzter Zeit, aber was er hier an stumpfester Metaphorik und banalsten düster Klischees auffährt, das geht weit über Selbstparodie heraus. Wenn die Vögel aus dem Himmel fallen. Da hätte dir ein 14-jähriger Emo-Boy mit seinem Kajalstift Tiefgründigeres in sein Notizbuch kritzeln können. Warum ist Songs of a Lost World trotzdem ein gutes Album? Wenn die Intros mal überstanden sind, dann zündet fast jeder Song, mit Ausnahme für mich von Drone No Drone und Endsong, weil Smith den Gesangslinien und seiner Performance offenbar all die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die ihm beim Verfassen der Texte noch fehlte. Ohrwürmer oder Hits im klassischen Sinn springen zwar nicht heraus, aber die Melodien wirken nie willkürlich oder uninspiriert. Gleiches gilt größtenteils auch für die Instrumentals, wobei mir die Produktion im Sound etwas zu klinisch und transparent ausfällt, um Atmosphäre schaffen zu können. Und außerdem klingen die Keyboards dadurch eher dünn und billig, weil sie ungewollt herausstechen, statt ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen und im Hintergrund einen Soundteppich zu weben. Wo sich das Album dann letztendlich für mich in die Diskografie einsortiert, das verrate ich in der nächsten Folge von Love is Noise Plus, für die ich alle 14 Cure Studioalben gerankt habe und in mehreren Abenden durchgehört habe. Später in dieser Folge besprechen wir nur unsere jeweilige Top 3. Bis dahin kann man bei Songs of a Lost World bedenkenlos zugreifen, wenn man genügend Geduld für Songintros mitbringt.
Und ich finde es wirklich toll, dass The Cure zurück sind, um ein Vielfaches toller als Oasis, zumal The Cure auch die um ein Vielfaches wichtigere und einflussreichere Band sind. Und das Album ist wirklich gut, nur mir fehlen die oder der Ohrwurm, an den ich mich auch noch nächstes Jahr erinnern könnte. Robert Smith und seine Kollegen, ich muss es so sagen, haben sich hier nicht groß die Mühe gemacht, die Komfortzone zu verlassen. Und wenn Uli meint, dass in endlosen sphärischen Instrumental-Parts, bei denen nichts passiert, in Wahrheit ganz viel passiert, dann bleibt dieses ganz viel in meinen Ohren offenkundig zu oft verborgen. Das klingt für mich dann eher wie gepflegtes Betäubungsprogramm für alte Herren. Und nach all den Jahren und trotz oder wegen des legendären Status der Band hätte ich mir einfach mehr erhofft als nur ein gutes, aber in der Cure-Diskografie doch eher mittelmäßiges Album.
Ihr seid einfach zu jung.
Naja, wir reden ja später noch ein bisschen.
Stimmt, und da werde ich nochmal eure Argumentation zerlegen.
Okay, bin gespannt. Vielleicht kannst du mich gleich schon zerlegen. Kim Deal, über deren neues Album werde ich jetzt etwas berichten. Die gute Frau hat das Ende der Ampel und damit womöglich auch das Ende der Rente mit 63 unter einem Kanzler Merz offenbar vorausgeahnt und verschiebt den verdienten Ruhestand nach fast 40 Versicherungsjahren nun doch noch einmal. Diese Prämisse ist geografisch gesehen natürlich Blödsinn, aber ich will am liebsten gar nicht darüber nachdenken, was den amerikanischen Sozialsystemen unter dem Effizienzdiktat von Elon Musk droht. Also bleibe ich doch bei der Ampel. Kim war um der eigenen Altersvorsorge und unser aller Hörvergnügen willen auf jeden Fall gut beraten, die Gitarre noch nicht an den Nagel zu hängen. als sie vor 4 Jahren während des ersten Covid-Lockdowns auf den Florida Keys strandete, wie es auch das Albumcover ihres ersten Soloalbums Nobody Loves You More illustriert, wo sie neben einem Flamingo steht. Und ohne mein Urteil vorwegzunehmen, ist ihr damit dieses Jahr auf jeden Fall der interessantere Langspieler geglückt als ihrer ehemaligen Band, den Pixies. Nobody Loves You More lebt von und leidet an einer inneren Zerrissenheit, die man in dieser musikalischen Bipolarität selten hört. Die krachigeren Ausbrüche Crystal Breath, Disobedience und A Good Time Pushed rocken mit der Ausnahme des kaum als Song erkennbaren Jams Big Band Beat gewohnt souverän im Stil der späteren Breeders. Und demgegenüber stehen dann jedoch Akustiknummern, die sich mit ihren wogenden Streichern eher an Showtunes oder Frank Sinatras Big Band Balladen zu orientieren scheinen, als an irgendwelchen indie-verdächtigen Vorbildern. Im elegischen Titeltrack gelingt dies hervorragend. Wenn ihre Stimme nicht wäre, hätte man gar zweimal hinschauen müssen, ob ich da nicht versehentlich aufs Father John Misty Album geklickt habe. Doch danach verliert sich der Reiz dieses Sounds ein wenig, weil weder Are You Mine, trotz seiner herzzerreißenden Auseinandersetzung mit der Alzheimer-Erkrankung von Deals Mutter, noch Summerland den Geigen substanzielle Gesangsmelodien entgegensetzen können. Gleiches gilt leider auch für das spannungsarme Wish I Was, dem sowohl die Bläsersätze und Breaks der Vorab-Single Coast als auch die Dynamik des Zeitlupenschrammlers Come Running abgehen. Und so bleibt am Ende ein sehr solides, wenn auch qualitativ und im Sound nicht immer ganz konsistentes Alterswerk einer wahren Grand Dame des Indie-Rocks. Und so frisch wie Kim Deal mit Mitte 60 noch klingt und aussieht, muss man sich wohl keine Sorgen machen, dass es sich bei Nobody Loves You More um ihren Schwanengesang handeln könnte. Ist ja auch nur ein Flamingo oft.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es Zufall ist, dass die Platte jetzt kurz nach dem neuen Pixies-Album erschienen ist, aber man kann, wie du es angedeutet hast, schon erahnen, wie gut Kim Deal ihrer Ex-Band heute noch tun würde. Ich finde, ihr erstes Solo-Werk ist ein angenehm freakiges, stilistisch extrem facettenreiches und teils opulent instrumentiertes Album, dem man einfach anmerkt, wie viel Spaß es Kim Deal gemacht hat, sich völlig frei von irgendwelchen Band-Korsetts musikalisch auszutoben und in gewisser Weise wahrscheinlich auch von den Pixies und von den Breeders zu emanzipieren. Highlights für mich ist der von dir angesprochene kunstvolle Opener Nobody Loves You More, der plötzlich in diesen Big Band Sound abkippt, vollkommen unvermittelt. Die Vorab-Singles Coast mit den relaxten Bläsern und das scheppernde, ein bisschen an Beck erinnernde Crystal Breath. Das noch am ehesten Breeders-like Disobedience und das nostalgisch swingende Summerland, das auch Lana Del Rey gut zu Gesicht stünde. Und da macht's auch nichts, dass der eine oder andere Filler wie das etwas orientierungslos dahin plätschernde Come Running oder der irgendwo zwischen Messy Star und She and Him angesiedelte Country-Schunkler Wish I Was dabei ist. Die neben Kim Gordon zweite große Kim des Indie-Rocks hat, Achtung, Wortspielalarm, mit ihrem ersten Alleingang auf jeden Fall einen Good Deal gelandet.
Kim macht, was sie will, biegt in der Rock-, Pop- und Noise-Geschichte ab, wo sie will. Und es ist einfach eine große Freude, ihr dabei zuzuhören. Keiner ist cooler als Kim Deal, das weiß jeder. Und keiner kann so klingen, als würde sie dich gleichzeitig veralbern, umarmen und erschrecken, bei dir ausweinen und mit dir feiern. Für mich vielleicht sogar ein Album des Jahres.
Wow, okay. Ansonsten sind wir dabei, gerade unsere Alben des Jahres zu sortieren oder sollten langsam mal anfangen.
Ich denke an nichts anderes gerade mehr.
Ja, das ist das nächste
Projekt. Ich habe schon eins.
Ich gehe das Ganze kalendarisch wieder von vorne nach hinten durch und bin immerhin schon im April angekommen beim nochmal hören der ganzen Dinge da. Aber ein paar wenige Platten kommen tatsächlich jetzt auch am Jahresende noch raus, weshalb wir in unserer kleinen Rubrik kurz und gut euch noch ein paar davon ans Herz legen wollen. Uli, was hast du denn?
Tatsächlich einen ganz heißen Kandidaten für meine Jahrestop 10, Spoiler, und zwar High Wiz mit Guided Tour. Und ja, gibt mal High Wiz bei Google ein, ploppt zunächst Werbung für reflektierende Warnschutzkleidung, High Visibility Clothing auf. Was kein Zufall ist wahrscheinlich, sympathisiert die 2016 in London gegründete Band in guter englischer Tradition, doch mit der Working Class. Eine gewisse Sichtbarkeit dürfte sie aber spätestens mit ihrem dritten Album Guided Tour auch ohne das Tragen von grellen Signalfarben erreicht haben. Ursprünglich verwurzelt im Hardcore hat das Quintett um den charismatischen Frontmann Graham Sale gelernt, seine Wut und überbordende Energie effektiv zu kanalisieren. Daraus entstehen kleine Hymnen des Haderns, die mitunter klingen, als hätten sich die Sleaford Mods mit Turnstile, Fucked Up, Military Gun und den Vipers auf ein paar Pints im Pub getroffen. Elegant pendeln High Whiz zwischen atmosphärischem Post-Punk, Wave-infiziertem Indie-Rock und hemdsärmeligem Street-Punk. Gelegentlich scheinen wie bei Deserved etwas Britpop-Appeal durch. Und im herausragenden Mind the Lie konterkarieren sogar smooth House- und Trip-Hop-Anklänge Sales aggressives Gekeife. Innovativ, leidenschaftlich und facettenreich, diese Band leuchtet auch, wenn sie schwarz trägt.
Und du so, Philipp?
Ja, man möge es mir nachsehen, dass dieses Album schon letzten Monat rauskam. Aber das Keep It Low Festival in München hat meine alte Liebe zum Stoner Rock wieder neu entfacht, weshalb ich jedem, der mal wieder Wüstensand in der Vagina spüren will, das Album Shipwrecked von Sun and Sail Club empfehle. Einer Oyster-Truppe aus Fu Manchu, Kaios und The Lessons teilen, die hier eine wunderbar tiefer gelegte Abrissparty veranstalten. Also wer es zur Adventszeit lieber brachial statt besinnlich will, zugreifen.
Und ich habe tatsächlich auch ein Album aus dem letzten Monat, wie ich zu spät erschrocken festgestellt habe. Es handelt sich um Fantasy of a Broken Heart. Im Wikipedia-Eintrag Musical Groups from Brooklyn alleine sind 420 Bandseiten verlinkt. Und wer einmal nachts vorbei an den Bars von New Yorks Hipster-Stadtteil gewankt ist, der weiß, dass es sich hierbei bestenfalls um die Spitze des Eisbergs derer handelt, die darauf hoffen, von der lokalen Hype-Maschinerie ausgespuckt und zu höherem berufen zu werden. Zweimal ist dieses hehre Unterfangen Bailey Wolowitz und Al Nardo in jüngster Vergangenheit bereits mit ihren Bands Water From Your Eyes und This Is Lorelei geglückt, bevor sie es als gemischtes Duo mit klobigem Namen nun erneut wissen wollen. Der Qualität ihres Debüts nach stehen die Vorzeichen nun ebenfalls günstig. Zwischen lieblichem Indie-Pop und verspultem Progressive-Rock oszillierend hält vor allem das kongeniale Zusammenspiel von Wolowitz' glockenhellen Melodien und Nardos lässigem Lurie-Timbre das vor Ideen sprießende Bouquet von Feats of Engineering zusammen und erinnert dabei angenehm an eine leicht durchgeknallte Version der kanadischen KollegInnen von Stars. Da ist wohl was im Wasser des East River.
Oh, so eine Wassermetapher.
Und
merken wir die uns mal für später.
Jetzt brauchen wir, glaube ich, erstmal jede Menge Bier, Philipp, oder?
Abwarten.
Ist doch gleich Party. Nach dem Break.
The good old days.
So, Philipp, das ist jetzt mal wieder eine Herzensangelegenheit für dich.
Jawohl. Uli, Max, die 1-Million-Dollar-Frage. Was bedeutet Ovo Vivi Par?
Du hast mich wieder.
Habe ich neulich in einer Tierdoku gehört und ich fand das Wort so gut, dass ich es irgendwie unterbringen musste. Das bedeutet Ei lebend gebärend. Also der Nachwuchs kommt zwar im Ei zur Welt, aber noch im Mutterleib und wird dann lebend aus der Mutter geboren. Wie komme ich jetzt auf
die Schnabeltiere?
Der Grönlandhai zum Beispiel gebärt so.
Ah, ja. Okay.
Ich weiß jetzt bloß nicht, wie ich auf die Kings of Leon komme.
Aber sehr interessant
war ich. War jetzt auch gespannt, wie du da die Kurve kriegst.
Aber. Ja, pass auf, ich versuch's mal. Also das Debüt der Kings of Leon war noch eine ganz normale Eigeburt. Drei zauselhaarige Brüder aus Tennessee, die Schlaghosen tragen, ihren Predigervater Leon verehren und zusammen mit ihrem Cousin auf der Basis von Kirchenmusik ihre Interpretation von Südstaaten, Bluesrock und Country machen. Im Jahr 2003. In der Welt, in der längst die Strokes und die Stripes den Rock'n'Roll-Ton angeben, dabei ist Elephant erst 3 Monate alt und Retro der heißeste Scheiß ist, den man, ja, der man sein kann. Will heißen, die Followers mit Youth and Young Manhood, als sie aus dem Ei schlüpfen, klingen genauso, wie sie aussehen, als wären sie gerade 30 Jahre zu spät aus dem Tourbus der Allman Brothers gefallen. Die Einflüsse, die aus ihrem Debüt sprechen, ihr Songwriting, das ist alles überwiegend alte Southern-Rock-Schule. Man traut sich noch nicht viel Selbstständiges zu, zweifelt an den eigenen Fähigkeiten, man weiß es einfach nicht besser, man muss noch laufen lernen. Wirklich bemerkenswert sind eigentlich nur so manches unerwartet zeitgemäße Indie-Rock-Riff und dieser seltsam eigenwillige Gesang von Caleb Followill, dessen stellenweises Genuschel so klingt, als wäre ihm die eigene Stimme irgendwie peinlich. Das hatte seinen Charme und man konnte sie als Hillbilly-Version der Strokes abtun. Nur ein Jahr später erscheint mit Aha Shake Heartbreak schon der Zweitling. Und es ist bis heute eine meiner heißgeliebtesten Gernhörplatten, sicher eines der Alben, die am öftesten bei mir liefen und laufen. Wobei wir beim Stichwort wären, Aha Shake Heartbreak muss nicht erst das Laufen lernen, die Platte läuft von alleine und das vom ersten Ton an. Das ist Ovo Vivi Pare Musik, Songs, die bereits geschlüpft und wie ein guter Bourbon gereift sind, bevor sie das Licht der Welt erblicken. In fast Beatles gleichem Tempo haben sich die 4 Hinterwäldler in 4 Hipster verwandelt, die zu richtigen Musikern zu Rockstars gemausert. sind und vor allem Caleb, der sich traut, seine einzigartige Gesangsstimme jetzt endlich wie ein Instrument einzusetzen und damit auf ganze Linie gewinnt. Heartshake Heartbreak, rausgekommen am 1. November 2004 bei RCA, erstaunlicherweise erst in Europa und 4 Monate später in den Staaten, besteht ausschließlich aus Hits, also zumindest so, wie ich Hits empfinde. Auch nach 20 Jahren kann ich jeden der 12 Songs im Schlaf auswendig mitsingen und schreddere dazu die Luftgitarre wie ein betrunkener Vollidiot. Später, als ich die Band schon nicht mehr mochte, haben sie in Radioactive darüber gesungen, dass es irgendwas im Wasser sein muss, das einen beseelt. Auf A Heartshake ist es irgendwas in den Songs, das ich nicht wirklich erklären kann, das mir aber vom Schlag weg ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Als wären die Allmans und CCR und Lynyrd Skynyrd in einen postmodernen Jungbrunnen gefallen, um der Indie-Gemeinde 4Kicks zu verpassen. Und da liegt der Unterschied zu den verschnotterten Strokes. Das sind Yankees von der Kunsthochschule, die Westside-Story-mäßig mit Springmessern zu einer Schlägerei auftauchen, während die Kings ihre Guns from the South mitbringen. Wer bei Taper Jean Girl und King of the Rodeo nicht tanzen will, bis er verschwitzt umfällt, ist entweder taub oder dumm. Wer bei Pistol of Fire oder Rest nicht wow denkt, hat keine Ahnung von Rock'n'Roll. Die Songs sind deshalb so einzigartig, weil sie so leicht klingen und weil sie trotz aller Eingängigkeit immer noch genug knarzen und noch genug nach Whisky in einem ranzigen Honky-Tonk riechen. Man könnte jetzt meinen, A Heartshake wäre eine klassische Übergangsplatte, mit der die Kings all das zum letzten Mal auslebten, bevor sie dann glatter und gefälliger und Popstars und Sex on Fire und schließlich irrelevant wurden. Ich aber meine, A Heartshake Heartbreak ist das beste Album, das Meisterwerk der Kings of Leon. Mit anderen Worten, Dripping Beers, As Cold as Jail and the Motherfucker's Gonna Go to Hell. Cheers und danke für diesen Heartbreak.
Philipp, ich frag mich ja langsam, ob du deshalb so bedingungslos jede Frauenband abfeierst, weil du Buße für deine wilden Zwanziger tun musst.
Mag sein.
So wie ich dir vergebe, verzeihe ich in diesem Fall auch den Followers die permanente Objektifizierung des weiblichen Geschlechts, weil sie hier auf Soft immerhin auch zugeben, dass selbst der männliche Körper fehlbar ist. Zumindest, wenn das Koks die Zirkulation in andere Bahnen lenkt. Für mich zwar kein Lieblingsalbum, aber die unumstrittene Klimax im Schaffen dieser Band für den Rolling Stone gar auf Platz 39 der Alben der Nullerjahre. Naja, der Indie-DJ in mir ist dennoch dankbar für die unkaputtbaren Taper Jean Girl und 4Kicks. Den Swagger des Debüts haben sie sich erhalten und gleichzeitig gehörig an der Dynamik ihrer Songs gefeilt. Im Kontext der balladeskeren Nummern kann ich Calebs Stimme allerdings nur sehr schwer ertragen. Trotzdem ein kleiner Klassiker. So viel sei dir gegönnt.
Dankeschön.
Also bei mir jetzt beim Wiederhören sehr wohlige, nostalgische Gefühle geweckt und allein dieser Basslauf von Slow Night So Long hat mich wirklich sofort zurückgebeamt ins Jahr 2005 und daran erinnert, wie großartig diese Band zumindest 4 Alben lang war. Und ja, ich schließe da das Mainstream-taugliche Hit-Album Only by the Night ausdrücklich mit ein. A Heartshake Heartbreak war nochmal so eine Platte, in der die Gebrüder Followill hemmungslos ihre Liebe zum ungeschliffenen, nazigen 70s Southern American Roots Rock ausgelebt haben. Und sie wirkte aber im Gegensatz zum vor juveniler Energie strotzenden Debüt Youth in Young Manhood schon deutlich strukturierter und reifer. Because the Times hat dann ja schon so ein bisschen den Übergang markiert zum atmosphärischen Stadionrock. Ja, und Klassiker wie Kings of the Rodeo, Taper Jean Girl, Hymnische The Bucket, ihr habt es alle angesprochen, sind tatsächlich prächtig gealtert. Und auch längst vergessene Perlen wie Rest, Day Old Blues, 4Kicks oder Velvet Snow lohnen auf jeden Fall das Wiederentdecken. Und wenn die Kings auf ihrem aktuellen Album Can We Please Have Fun betteln, sollten sie sich vielleicht einfach mal an dieses frühe Meisterwerk erinnern.
Guter Punkt. Na denn, sind wir schon beim Headliner angelangt.
Der Headliner.
Als heutigen Headliner wollen wir uns jeweils unsere persönliche Top 3 von The Cure gegenseitig vorstellen. Und kurz zur Genese dieses Segments. Ursprünglich hatte uns unser Hörer Christoph geschrieben mit dem Wunsch, dass wir doch ein Album-Ranking von The Cure machen. Aber 14 Studioalben, das konnte ich den beiden anderen nicht zumuten. Wie schon gesagt, habe ich es mir tatsächlich zugemutet an 4 Abenden und ein persönliches Ranking geschrieben, was es dann in der nächsten Plusfolge gibt. Aber auf die 3 Liebsten, da konnten wir uns noch, ja, das haben wir noch geschafft. Die beiden anderen haben auch jeweils eine Honorable Mention, einen Platz 4 noch mit dabei. Meinen verrate ich noch nicht, damit ich noch was zu erzählen habe.
Ich muss auch eine ganz kurze Vorrede machen, denn ich habe mit Robert Smiths Gesangsstimme ähnlich wie Morrissey, lange Zeit Probleme gehabt, deswegen ich lange Zeit auch kein Cure-Fan war. Das hat sich allerdings geändert, als ich 18 war, in einem Coffeeshop in Amsterdam, in einem The Doors Coffeeshop in Amsterdam, als wir den ganzen Nachmittag dort verbrachten und gefühlt alle 20 Minuten Boys Don't Cry kam. Und irgendwann unter dem Einfluss von Kräuterzigaretten habe ich dann angefangen, diese Stimme und dieses Lied vor allem zu lieben und habe dann nach und nach Cure-Platten gekauft. Nur so viel vorweg, ich habe Robert Smiths Stimme lieben gelernt, während Morrisseys Stimme mir nach wie vor jeden Nerv tötet.
Noch von dir eine Vorbemerkung, Uli, außer dass du geschummelt hast und eine Compilation mit reingenommen hast.
Die erkläre ich aber, das war die Schummelei.
Okay.
Eigentlich können wir loslegen. Legen wir los.
Haben wir eine fixe Reihenfolge für solche Angelegenheiten, denn der Jüngste muss er los.
Verdammt. Also mein Platz 4 wäre dann, also mein Honorable Mention wäre Wish von 91 oder 92. Ich glaube 92. Ich möchte Wish ganz allein deshalb erwähnen, weil es Friday I'm in Love enthält, einer meiner Ansicht nach der perfekteste oder mit perfekteste Popsong aller Zeiten. Nicht totzukriegender Ohrwurm, simpel gestrickt, simpel getextet, aber wunderschön, eindringlich und geht direkt ins Herz, macht mich glücklich. Ich bin mir sicher, Paul McCartney hat sich tierisch drüber geärgert, dass Robert Smith vor ihm auf diesen Song gekommen ist.
Ich heb mir ja meine Bemerkung auf, aber Philipp, so viel kann ich verraten. Wir sind uns in unserer Meinung da sehr d'accord. Uli, deine Honorable Mention.
Achso, muss ich jetzt zu Wish was sagen? Schöne Platte.
Du kannst auch zu Wish was sagen.
Schöne Platte. Friday I'm in Love überstrahlt alles. Insgesamt halt schon für Cure verhältnismäßig sehr, sehr glatt poliert und fast schon so ein bisschen stadionrockig, aber beileibe kein schlechtes Album. Also wäre auf jeden Fall in meinen Top 7 wäre es, glaube ich, auch. Okay, meine Honorable Mention.
Ist auch schwierig.
Ja, und da torpediere ich euch jetzt gleich ein bisschen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Bei mir ist es Pornography. Irgendwo mal gelesen, die Mutter aller Gothrock-Platten, ohne Zweifel ein Meilenstein des Genres, funktioniert meiner Meinung nach aber vor allem als atmosphärisches und hypnotisches Gesamtkunstwerk, das von seiner düsteren, depressiven und bedrohlichen Grundstimmung lebt, dem aber im Vergleich zu Disintegration einfach die Hits fehlen. Und jetzt sind Hits sicher nicht immer ein Argument für Qualität, aber wenn ich beim Konzert am 1. November in London war unter 31 Songs kein einziger von Pornography dabei, aber 6 von Disintegration. Und das sagt dann vielleicht doch was aus. Und das meinte ich vorhin, dass ihr dem neuen Album ein bisschen vorgeworfen habt, es fehlen die Hits. Trifft auf diese Platte meiner Meinung nach genauso dazu. Lebt von der Atmosphäre, vom Gesamteindruck, aber funktioniert nicht über die einzelnen Songs.
Deswegen doch, es hat einen Hit.
Nur auf Platz 4.
Aber dazu später mehr.
Ja.
Diese Songs wären im Stadion ja auch fehl am Platz.
Das stimmt.
Die gehören in einen schummrigen Club. Okay, zur offiziellen Wertung, Philipp. Dein dritter Platz.
Ja, auf Platz 3.
Drittliebstes Cure-Album.
Habe ich 17 Seconds von 1980. Ich sag nur A Forest. Das kommt dabei raus, wenn man Joy Division mit Kraftwerk paart. Mit ihrem Zweitling legen The Cure viel von alten Punk ab und kleiden sich in neue, minimalistische, popmusikhaftere Gewänder. Play It For Today, aber natürlich pechschwarz. Alles, was bald drauf prägend sein sollte, der Wave, der Gothic, die hochtubierten schwarzen Haare, das bleiche Gesicht, der rote Lippenstift, ist auf 17 Seconds im Kern enthalten. Suggestive Sounds und Existenzialismus, Baby. Ich persönlich halte die 80er ja nicht wirklich für eine Sternstunde der Rockmusik, aber das hier ließ dieses käsige Jahrzehnt wenigstens vielversprechend einläuten.
Wollen wir noch was dazu sagen, Uli?
Ja, da schließe ich.
Muss mir ja was aufheben, aber ja. Außer A Forest habe ich nicht viel zu sagen zu dem Album.
Lass ich gelten, die Wahl wäre bei mir auch in der engeren Auswahl. Sehr düster, A Forest, Klassiker angesprochen. Und da kann ich gleich elegant zu meinem Platz 3 überleiten. Ich habe mich einmal von den Frühwerken für Boys Don't Cry entschieden. Ja, das ist eine Compilation, eine Art Compilation, die für den US-Markt zusammengestellt wurde. Im Prinzip sind es die stärksten Songs des Debüts Three Imaginary Boys, sowie die ersten drei Singles Killing an Arab, Boys Don't Cry und Jumping Someone Else's Train. Und in dieser Kombination ist diese Platte einfach unschlagbar. Also auch das Debüt an sich ist eine gute Platte, aber diese drei Songs veredeln das Ganze einfach noch. Und ich mag, weil ich diese Frühphase von The Cure noch viel deutlicher von Wave und Post-Punk dominiert, bisschen roher alles, bisschen schlanker instrumentiert, aber für die Phase ist es die perfekte Platte und deswegen ist die bei mir auf Platz 3.
Jetzt hast du gleich doppelt geschummelt. Erstens die Compilation und zweitens hast du, wäre ich vor dir noch dran gewesen mit meinem Platz
3. Ach so, vom Alter her. Ja, aber die hat sich jetzt so gut ergeben mit 17 Seconds, konnte man da jetzt thematisch einfach gut anschließen dran. Sorry.
Ja, dann nehme ich jetzt einfach Staring at the Sea, die erste Best-of, weil da sind alle guten Songs von Boys Don't Cry drauf und noch die besten von den darauffolgenden Alben. Naja, mein dritter Platz ist tatsächlich Disintegration. Warum nur Platz 3, mögen jetzt die meisten fragen.
Ja.
Für mich krankt auch Disintegration am gleichen Leiden wie die meisten Alben dieser Band. Filler, soweit das Ohr reicht. Keine Reinfälle, aber abgesehen von den großen Songs, also Pictures of You, Love Song, Lullaby und Fascination Street, nur zwei wirklich gute Deep Cuts mit Last Dance und dem Titelsong. Der Rest, wie gesagt, für mich Filler. Was im Gegensatz zu vielen anderen Cure-Alben aber für Disintegration spricht, ist, dass es wie aus einem Guss, wie ein in sich geschlossenes Werk klingt. Das Gleiche schafft nur meine Nummer 1, aber für mich mit weniger Leerlauf.
Dann komm doch jetzt ich mit Platz 2.
Ganz genau.
Aber weißt du, was es ist? Disintegration. eine ganz hervorragende Platte für depressive Tage, an denen man abwechselnd traurig, wütend und froh sein will. Ja, okay, meistens, wenn man traurig sein will. Mit Pictures of You hat das Album meinen zweitliebsten Cure-Song überhaupt. Nach Boys Don't Cry, versteht sich. Mit Love Song hat das Album seinen größten Hit. Und The Cure ihren besten Love Song. Ich breche auch immer wieder gerne Lanze für Fascination Street. Ein mächtiges Stück.
Immer noch nicht, Philipp.
Sag's mal du vor.
Jetzt muss ich gerade an There Will Be Blood denken. weißt du, welche Szene ich meine?
Nein.
Du bist doch auch Filmkonnoisseur. Say it again.
Ach so, ich bin ein falscher Prophet.
I'm a false prophet. Ja, genau. God is a superstition.
Fascination, ich kann es nicht aussprechen. Sag's du mal.
Fascination.
Habe ich doch gesagt, Fascination Street. Ein mächtiges Stück, das Ende der 80er vor allem mit diesem bös bedrohlichen Basslauf von Simon Gallagher bereits vorwegnimmt, was Ende der 90er dann in Korn und Konsorten münden sollte. Aber ja, Disintegration, Tristesse klang in 60 Minuten nie beseelter als auf diesem Album.
Mein zweiter Platz, The Head on the Door von 1985. Nicht nur, weil 1985 allgemein der beste Jahrgang ist, sondern weil es mir von allen Alben dieser Band am meisten Spaß macht. Es hat neben den offensichtlichen Hits In Between Days und Close to Me fast nur starke Songs, große Hooks, ist abwechslungs- und ideenreich, experimentell im songdienlichsten Sinne und damit wahrscheinlich das wichtigste Album für die Band, weil Smith sich nach dem kompletten Reinfall von The Top als wesentliche Stimme des 80s-Pop neu erfand und diesen Status auch fast ein Jahrzehnt nicht mehr abgeben sollte.
Tja, ist auch meine Nummer 2. Muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen, außer dass vielleicht so nach diesen doch sehr düsteren Vorgängen Faith, 17 Seconds und Pornography und The Top dann so ein bisschen Licht und ein paar Pop-Momente in The Cures Musik Einzug gehalten haben. Ja, und mit In Between Days, Close to Me, zwei absolute Klassiker. Deswegen auch das mein zweitliebstes Cure-Album.
Und Philipp, jetzt, was ist deine Nummer 1 von The Cure?
Das bereits oft erwähnte Pornography. Mir gefällt alles an diesem Album. Vom horrorhaft verzerrten Cover über die erste Songzeile It Doesn't Matter If We All Die, die ganze Psychedelik und auch der Mut zur Lücke bis hin zu der Meisterleistung in 8 Songs über 43 Minuten die Intensität bis zum Zerreißen hochzuhalten. Ich sag's, wie es ist. Eins der unheilvollsten, bedrückendsten, organischsten Alben, die ich liebe. Also Krieg und Elend und Tod sind hier allgegenwärtig. Das Ganze ist aber nicht völlig hoffnungslos, auch wenn es überwiegend auf dem Friedhof stattfindet. Es gibt sogar Hits. Oder den einen Hit wie The Hanging Garden, Uli. Die Dominatoren sind aber, ja, verstörend, betörende Collagen und weltschmerzt Kunststücke wie der Namensgebende Closer Pornography. In seiner Gänze ist das Album tatsächlich ein Manifest der vertoten Depression und eigentlich doch das beste Gothic-Rock-Album überhaupt.
Philipp, das denke ich ganz genauso, denn Pornography ist auch meine Nummer 1.
Ach was?
Anders als Uli hatte ich als Kind der 90er nie eine Goth-Phase, aber wenn es ein Album gibt, das diese Musik und Ästhetik so unpeinlich wie stilecht einfängt, dann ist das Pornography von 82. Trotz seiner nur 8 Songs ein tonnenschwerer Monolith der Düsternis und Schwermut. Für mich eigentlich auch keine Hits, aber auch keine Durchhänger, kein Lichtstrahl, keine Hoffnung. Das klingt wie eine Zeile vom neuen Album. Aber einfach nur geil.
Ja, sorry, es ist vielleicht langweilig, weil die Platte halt bei jedem Ranking, glaube ich, auf Platz 1 liegt. Und war auch klar, dass ihr Querdenker da jetzt irgendwie dagegen schießt. Aber
sag
aber
es nie wieder. Querdenker.
Musikalische Querdenker. aber hallo, Plain Song, Pictures of You, Love Song, Lullaby, Prayers for Rain, der Titeltrack. Und der Song, den Philipp nicht aussprechen kann. Also muss man mehr sagen.
Sag's doch du.
Nee, mag jetzt nicht. Also ich muss mal mehr sagen, ich versuch's. Ein genialischer Gruß aus der Gruft. Das einzig wahre musikalische Äquivalent zu Kajalstift, Rüschenhemd und Patchouli-Duft. Eine dunkelschwarze Sinfonie in Moll. Ein melancholisches Manifest des Haderns und Heulens. Eine Litanei des lustvollen Leidens und der inneren Leere, die aber auch durchzogen ist von raren Momenten der Hoffnung, des Lichts und der Liebe. Oder einfach ein Meisterwerk, das atmosphärische Dichte mit grandiosen Songs verbindet und nicht nur das Genre definiert, sondern düstere Musik auch in gewisser Weise den Weg in den Mainstream gewiesen und geebnet hat. Und wie vorhin schon gesagt, eine meiner Platten für die einsame Insel, sofern sie einen hübschen Friedhof hat.
Ich habe noch nie so viele Alliterationen in 30 Sekunden gehört. Wunderbar.
Gell? Ja, da könnt ihr mich nicht überzeugen, da bleibe ich dabei.
Du hast vorhin aber noch die persönlichen Gründe versprochen, warum es eine Platte für die Insel ist.
Habe ich das?
Hast du noch eine Anekdote?
Nee, es ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Kennenlernalbum gewesen von meiner Lebensteilzeit-Abschiedspartnerin. Ja, ich bin ja nicht verheiratet, wenn ich das immer so grüße. Das ist gerade unten im Wohnzimmer gerade seltsam geschaut, wie ich mir ein Bier geholt habe in unserer Aufnahmepause.
Grüße.
Ja, aber deswegen habe ich da halt auch so gewisse persönliche Verbindung zu der Platte. Wobei ich betonen möchte, dass wir uns später kennengelernt haben. So alt bin ich auch nicht, dass ich bei Erscheinen der Platte sie schon kennengelernt habe.
Ja, offenbar hat sie noch nicht herausgefunden, dass du gerne Bier trinkst, ne? Weil sie da erstaunt geguckt hat.
Ja, vor 20 Jahren hätte man das noch hochgebracht.
Ulis geheimes Laster, Bier.
Fein. Okay, also es herrscht weitestgehende Einigkeit, was das anging, ohne dass wir uns irgendwie abgesprochen hätten.
Ja. Also ich kann natürlich mit Pornography auch gut leben, ne? Also soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Finde es auch ein großartiges Album. Aber es geht nichts über Disintegration.
Du warst dabei. Deshalb lassen wir dir dieses Schlusswort.
Ich bin gespannt auf dein Ranking. Bin ich wirklich sehr gespannt.
Tatsächlich sind ein paar Überraschungen dabei, die ich sonst in anderen Rankings so noch nicht gelesen habe. Habe ich mich selbst überrascht quasi. Vielleicht ja auch euch für ein kleines Abo.
Müssen wir diese Folge auch noch anhören, verdammt.
Keine Zeit.
Wird ja nicht so lang. Man kann mir ja alleine nicht länger als 20 Minuten zuhören, deshalb fasse ich mich dementsprechend kurz.
Ich ertappe mich dann wieder dabei, dass ich ständig, während ich das anhöre, versuche reinzurufen und meine Meinung zu sagen und keiner hört mich. Das ist ganz schrecklich.
Naja, so geht's den HörerInnen an den Endgeräten wahrscheinlich auch regelmäßig. Ja. Bei dem Stoß, den wir verzapfen hier. Nächsten Monat ist Jahresendfolge mit unseren Top Tens, denn es gäbe auch gar nichts zu reviewen. Future Noise entfällt, keine wesentlichen Album-Releases im Dezember. Das heißt, wir haben Zeit, nochmal in uns zu gehen und an den Top Tens zu fallen.
Machen wir.
Ja.
Bis dahin, danke euch allen fürs Zuhören und euch beiden vielen Dank, dass es euch gibt. Ciao, macht's gut.
Bis
Ciao.
Nächstes Mal.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.